Ja, guten Morgen. Guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich habe noch zwei kurze Ansagen, bevor wir zur Predigt kommen. Einmal habt ihr auf euren Plätzen wahrscheinlich so ein Markus-Evangelium gefunden. Das ist einfach der Text des Markus-Evangeliums. Ihr könnt das benutzen, ihr könnt da reinschreiben, ihr könnt das auch mit nach Hause nehmen, wenn ihr es dann zum nächsten Gottesdienst auch wieder mitbringt. Wir werden jetzt uns ein paar Wochen noch mit dem Markus-Evangelium beschäftigen und so habt ihr einfach den Bibeltext vor Augen und könnt dem gut folgen. Und genau, also ihr dürft das verwenden und ja, vielleicht auch, um zu Hause nochmal drüber zu sprechen, ein paar Notizen machen. Nutzt es, wie es euch am meisten hilft. Und dann möchte ich noch Grüße ausrichten. Ich war vergangenes Wochenende in München und habe dort die Gemeinde besucht, die uns auch unterstützt, die für uns betet, die uns auch finanziell unterstützt. Und ich darf ganz liebe Grüße mitbringen aus dem Süden in den Norden. Und ja, ihr seid alle ganz herzlich gegrüßt. Jetzt möchte ich mit uns beten und dann hören wir auf Gottes Wort. Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass wir es ja, vor uns haben können, dass wir es lesen können, dass du dich uns offenbart hast und es hast aufschreiben lassen, sodass wir auch viele tausend Jahre später noch ja, Zugang haben zu deiner Offenbarung. Und wir bitten dich, dass wir auf die Worte, die du gesprochen hast, Acht geben, dass wir sie als das sehen, was sie sind, nämlich Worte, die von dir kommen, die uns manchmal ermutigen, manchmal auch herausfordern. Aber wir bitten dich darum, dass wir ja, mit Glauben und Umkehr, da wo das nötig ist, darauf reagieren und ja, dass wir ein weiches Herz haben, wenn wir auf dein Wort hören heute Morgen. Amen. Ja, ich habe schon gesagt, wir befinden uns gerade im Markus-Evangelium und in dem Abschnitt, in dem wir uns gerade befinden, also die Kapitel 8, 9, 10, sage ich mal, in dem kündigt Jesus mehrfach sein eigenes Leiden und auch Sterben an. Er selber ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er, wie er gesagt hat, in die Hände der Menschen ausgeliefert werden wird und das bedeutet, dass sie ihn umbringen werden. Aber zugleich sagt er jedes Mal, wenn er sein eigenes Sterben ankündigt, auch, das ist nicht das Ende der Geschichte. Mein Tod ist nicht das Ende der Geschichte, denn nach 3 Tagen wird Jesus wieder auferstehen, hat er gesagt. Und das ist natürlich von ganz zentraler und entscheidender Bedeutung für unseren christlichen Glauben, nicht nur für unser Verständnis davon, wer Jesus Christus ist, sondern auch für das Leben von uns, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Denn Jesus ruft uns dazu auf, ihm nachzufolgen, und das wäre manchmal absolut verrückt, wenn es keine Auferstehung gäbe, wenn es auch für uns nicht mit dem Tod das Ende der Geschichte wäre. Er sagt, kommt, folgt mir nach, nehmt euer Kreuz auf euch, sterbt mit mir. Aber wenn Jesus uns aufruft, ihm auf dem Weg zum Kreuz zu folgen, dann können wir auch gewiss sein, dass wir ihm auf dem Weg nach dem Kreuz folgen werden. Dass wir so wie er auferstehen wird, dass auch wir auferstehen werden zu einem ewigen Leben mit ihm. Das heißt, in unserer Nachfolge brauchen wir immer wieder diese Perspektive. Ich habe das mal Ewigkeitsperspektive genannt. Dass dieses Leben nicht alles ist, was es gibt. Dass es eine Hoffnung gibt, die über den Tod hinausreicht. Dass auch wir aus den Toten auferstehen werden und ewig leben werden mit ihm. Und als ich den Text für heute gelesen habe, dachte ich, alles, was Jesus hier sagt, wozu er uns hier aufruft, würde keinen Sinn ergeben, wenn es diese Ewigkeit nicht gäbe. Er ruft uns deshalb auf zu einer Nachfolge mit Ewigkeitsperspektive. Ich lese uns mal Markus Kapitel 9, die Verse 38 bis 50. Und ihr könnt das gerne in den ausliegenden Markus-Evangelien aufschlagen. Seite 29 ist es. Johannes sagte zu ihm, Rabbi, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen ausgetrieben hat und haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Lasst ihn doch, sagte Jesus, denn wer meinen Namen gebraucht, um Wunder zu tun, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Selbst wenn jemand euch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zum Messias gehört, dann wird er ganz gewiss, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Doch wer schuld daran ist, dass einer von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall kommt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als mit beiden Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde wird, dann hack ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge es ist, das dich verführt, so reiß es heraus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden und jedes Schlachtopfer mit Salz. Salz ist etwas Gutes. Wenn es aber seinen Geschmack verliert, wie bekommt es dann seine Würze zurück? Ihr müsst die Kraft des Salzes in euch haben und Frieden untereinander halten. Bestimmt haben manche von euch schon mal diesen Witz gehört von dem Neuankömmling, der in den Himmel kommt und der dann von einem Engel herumgeführt wird. Und dann sagt er auf einmal, pst, jetzt müssen wir ganz leise sein, weil hinter dieser Tür, da sind die Freikirchler und sie denken, sie wären ganz alleine hier. Und für Freikirchler könnte man jetzt jede andere christliche Denomination oder Untergruppierung einsetzen, die es auf der Welt gibt. Baptisten oder Methodisten, Lutheraner, Reformierte, Pfingstler, was auch immer. Und wir können vielleicht darüber schmunzeln, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in der Kirchengeschichte tatsächlich immer wieder Gruppierungen gegeben hat, christliche Gruppierungen, Strömungen in der Kirche oder in der Gemeinde Jesu, die sich für die allein wahre Gemeinde Jesu Christi auf Erden gehalten haben. Sie haben gesagt, wir allein sind die Einzigen, die richtig an Gott glauben. Und die damit auch geglaubt haben, sie seien die Einzigen, die in den Himmel kommen würden, weil sie allein das Werk Gottes auf Erden voranbringen. Und hier sehen wir bei dem Apostel Johannes eine ganz ähnliche Geisteshaltung. Er stört sich daran, dass da jemand ist, der im Namen Jesu unterwegs ist, aber, wie er hier sagt, sich nicht zu uns hält. Das heißt, nicht zu diesem Zwölferkreis, der Jünger gehört hat. Es ist interessant, er sagt nicht, Jesus, er hält sich nicht zu dir, sondern er sagt, Jesus, er hält sich nicht zu uns, zu unserer Gruppe. Die Jünger haben sich daran gestört, dass dieser Mann zwar Jesus zu dienen schien und auch wirksam war in seinem Namen, aber nicht zu dem Zwölferkreis der Jünger gehört hatte, zu dem sie gehörten. Sie dachten oder sie meinten, einen ganz exklusiven Anspruch auf Jesus zu haben und auch auf den Anspruch für den Dienst für ihn, den andere nicht haben. Und so haben sie dann versucht, diesen Mann an seinem Dienst für Jesus zu hindern. Sie wollten ihn aufhalten und haben gesagt, stopp, das darfst du nicht. Anstatt sich darüber zu freuen, dass im Namen Jesu etwas Gutes geschehen ist, nämlich dass Satans Macht weiter geschwächt wird, und diesen Mann als ihren Verbündeten in gemeinsamer Sache zu sehen, sahen sie ihn als ihren Gegner, den sie stoppen mussten. Und ich dachte, auch wir stehen in dieser Gefahr, in dieses die anderen und wir Mentalität zu verfallen. Zu meinen, wenn jemand nicht zu unserem Kreis gehört oder es genauso macht, wie wir es machen oder wie wir es glauben, wenn er es nicht so macht, dann ist es auch nicht richtig. Und Jesus versucht in seiner Antwort, seine Jünger weiter zu lehren, was es heißt, seine Jünger zu sein. Und er versucht, ihre verengte Sicht und ihr verengtes Herz etwas zu weiten. Und er sagt, Johannes, die entscheidende Frage ist nicht, ob er zu deiner Gruppe gehört, sondern ob er für oder gegen mich ist. Und wie hilft uns in dieser Sache die Ewigkeitsperspektive? Indem wir uns bewusst machen, dass so mancher, der hier auf Erden nicht Teil unserer Gruppe oder unserer Gemeinde oder unserer Denomination ist, in der Ewigkeit gemeinsam mit uns vor dem Thron Gottes stehen wird. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem englischen Erweckungsprediger George Whitefield. Er wurde mal gefragt, werden Sie John Wesley im Himmel sehen? So, dazu muss man wissen, dass George Whitefield und John Wesley beides ganz führende Persönlichkeiten in der Erweckungsbewegung im 18. Jahrhundert waren. Sie jedoch zu unterschiedlichen theologischen Lagern gehörten. Da gab es theologische Konflikte in den Fragen von Vorherbestimmung und dem freien Willen. Und man hat dann erwartet, dass Whitfield sich von Wesley distanzieren würde oder eher etwas Kritisches über ihn sagen würde. Aber hier ist die Antwort von Whitfield, die er darauf gegeben hat. Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn sehen werde, denn er wird so nahe am Thron Gottes stehen und ich werde so weit entfernt davon stehen, dass ich ihn nicht sehen kann. Das ist eine Antwort, die seine Demut gezeigt hat, die seinen Respekt gegenüber Wesley gezeigt hat, trotz ihrer theologischen Unterschiede. Aber vor allem zeigt diese Antwort, ja, wir haben unterschiedliche Meinungen in manchen Fragen, aber wir gehören beide zu Jesus Christus. Wir spielen beide im selben Team. Wir sind eins und wir werden eines Tages, auch wenn wir hier vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, eines Tages werden wir in der Ewigkeit gemeinsam Gott anbeten. Und das müssen auch wir uns immer wieder bewusst machen. Wenn sich jemand wirklich und wahrhaftig zu Jesus hält und an ihn glaubt, werden wir mit dieser Person eines Tages vor dem Thron Gottes stehen und gemeinsam mit ihm Jesus anbeten. Und diese geistliche Einheit, die wir schon haben und die eines Tages noch viel deutlicher sein wird, sie sollte auch sich zeigen, indem wir uns zueinander verhalten. Auch zu Menschen, die zu Christus gehören, aber in manchen Fragen unterschiedlicher Meinung sind als wir, die nicht zu unserer Gruppe gehören. Das heißt, sich von anderen Christen oder Gemeinden ganz stark abzugrenzen und sie vielleicht zu diskreditieren, das passt überhaupt nicht zu der Geisteshaltung, die Jesus uns hier zeigt. Ich bin letzte Woche auch im Kontaktstudium gewesen vom Bund FEG in Eversbach und da haben wir nochmal über das allererste Glaubensbekenntnis der ersten FEG in Deutschland gesprochen. Und sie hatten in ihrem Glaubensbekenntnis einige sehr dezidierte Überzeugungen formuliert, wo sie gesagt haben, ja, das ist das, was wir glauben und wo wir uns auch von anderen unterscheiden. Aber dann ihr allerletzter Satz in diesem Glaubensbekenntnis ist ein ganz wunderbarer Satz. Und da schreiben sie, wir erklären, dass ungeachtet wir vor Gott unter uns die reine Verkündigung aller dieser Wahrheiten aufrechterhalten wollen, wir alle diejenigen als Brüder anerkennen, die an welchem Ort es auch sei, Jesus Christus als ihren einzigen Heiland und ihren Gott anrufen. Wir wollen sie lieben und wir begehren, von dem Herrn zu lernen, ihnen bei jeder Gelegenheit Zeugnisse von dem Band zu geben, welches uns alle in ihm auf ewig vereint. Da ist diese Ewigkeitsperspektive. Ja, da gibt es Menschen, die glauben an Jesus, die haben in manchen Fragen andere Überzeugungen, aber wir sind eins in Jesus und wir werden mit ihnen auch in der Ewigkeit vereint sein. Also nein, wir sind nicht die Alleinseligen, die mit ihrem Kreis allein im Himmel sein werden. Und so sollten wir auch die als Geschwister anerkennen und sie in ihrem Werk für Gott nicht hindern, sondern sie fördern, ihnen Mut machen, die zwar nicht zu uns gehören, aber zu Jesus. Das ist das Erste, was wir hier sehen über Nachfolge mit Ewigkeitsperspektive. Das Zweite sehen wir dann im nächsten Vers, wo Jesus darüber spricht, dass selbst scheinbar unbedeutende Dienste nicht ohne einen ewigen Lohn bleiben werden. Wir haben das vorhin auch in diesem Lied gesungen, da ist mir das nochmal aufgefallen, in dem ersten Lied, Anker in der Zeit, wo es auch um diesen Lohn in der Ewigkeit ging. Und wir stehen nicht nur in der Gefahr, auf andere Menschen herabzusehen, die nicht zu unserem direkten Umfeld gehören, sondern auch auf Dienste, die wir für unwichtig erachten. Und das können manchmal Dienste sein, die andere tun, wo wir denken, ah, das ist irgendwie nicht so wichtig. Oder Dienste, wo wir uns vielleicht weigern, sie zu tun, weil wir denken, dass diese Dienste scheinbar unter unserer Würde sind und wir zu hoch stehen, um einen solch niedrigen Dienst zu tun. Aber Gott, sehen wir hier, unterscheidet nicht zwischen wichtigen und unwichtigen Diensten für ihn. Er sieht alles, was für die Ausweitung seines Königreiches getan wird, selbst so ein vermeintlich geringer Akt, wie jemandem einen Wasserbecher mit Wasser zu reichen, für einen seiner Anhänger. Und das ist natürlich in diesem Kontext zu sehen, der damaligen Zeit, wo die Sonne heiß gebrannt hat, wo jemand vielleicht eine lange Reise hinter sich hatte und dann durstig kam und dass man dann einfach Gastfreundschaft geübt hat und diesen Menschen etwas zu trinken gegeben hat. Und Jesus sagte, Gott sieht jeden noch so kleinen Akt der selbstlosen Nächstenliebe, den wir für ihn tun. Und auch wenn wir hier auf Erden dafür keine Anerkennung bekommen, was ja manchmal der Fall ist, oder Anerkennung von anderen Menschen bekommen, wird er es doch in der Ewigkeit belohnen. Kein Dienst, den wir für ihn tun, sagt Jesus, wird ohne Lohn bleiben. Und auch da sehen wir wieder diese Nachfolge mit Ewigkeitsperspektive. Denn wenn wir die Ewigkeit und den Lohn, der uns dort erwartet, aus dem Blick verlieren, wenn dieses Leben hier auf Erden alles ist, was es gibt, werden wir in der Versuchung stehen, nur die Dinge zu tun, die uns hier auf Erden von Seiten der Menschen Anerkennung bringen oder die wir aus unserer irdischen und oft auch menschlichen Perspektive für wichtig halten. Und wir werden uns vielleicht nicht den Aufgaben zuwenden, wo wir sagen, ja, das ist jetzt irgendwie zu gering. Aber mit der Ewigkeitsperspektive werden wir auch vor vermeintlich unwichtigen oder unattraktiven oder niedrigen Aufgaben nicht zurückschrecken, denn wir wissen, mein Herr sieht mich, auch wenn mich kein anderer Mensch sieht. Ihm diene ich und er hat mir einen Lohn versprochen. Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Dienen mit Ewigkeitsperspektive. Und dann auch die Verse 42 bis 48 zeigen, dass wir Jesus nur mit Ewigkeitsperspektive nachfolgen können. Und was Jesus hier lehrt, ist sehr herausfordernd und ein ernsthaftes Thema. Wir haben das schon auch in den Lesungen, die Jens ausgesucht hat, gesehen, dass dieses Thema in der Bibel immer wieder auch zur Sprache kommt. Und auch Jesus spricht ganz offen über das Thema Himmel und Hölle. Was kommt eigentlich nach unserem Leben hier auf Erden? Und im Kern lässt sich das, was Jesus hier sagt, herunterbrechen auf den Gedanken, dass unsere Entscheidungen im Hier und Jetzt und unser Handeln im Hier und Jetzt Konsequenzen für die Ewigkeit haben. Wie wir hier leben auf Erden, hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Jeder von uns, der heute Morgen hier ist, wird, nachdem er gestorben ist, entweder in das ewige Leben eingehen oder, und hier verwende ich mal die Worte, die Jesus selbst verwendet hat, in die Hölle geworfen werden. Jesus sagt, das ist die Ewigkeitsperspektive, die wir brauchen. Als erstes in Vers 42 warnt Jesus deshalb davor, einen von diesen gering geachteten, die an ihn glauben, zum Anstoß zu werden, sie zu Fall zu bringen. Jesus sagt, für einen solchen Menschen wäre es besser, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Das ist ein richtig drastisches Bild. Das war ein Mühlstein, der nur von einem Esel bewegt werden konnte. Und er sagt, das heißt, die Strafe, die so jemand zu erwarten hat, ist noch schlimmer als dieses Schreckensszenario, als versenkt zu werden im Meer. Was Jesus hier sagt, klingt erstmal grausam und brutal, offenbart aber eigentlich seine Liebe zu den Schwächsten in seiner Herde. Jesus macht sich hier zum Beschützer und zum Behüter der Kleinen und Schwachen gegenüber denen, die diese Kleinen in die Sünde stoßen. Er will sie vor ihnen schützen und warnt deshalb so explizit davor. Und Jesus macht hier deutlich, Sünde ist ein ernstzunehmendes Thema, weil es ja letztlich die Sünde ist, die Gottes Gericht nach sich zieht. Jesus sagt, als seine Nachfolger sollen wir alles daran setzen, nie dafür verantwortlich zu sein, dass jemand den Weg der Sünde einschlägt oder den Weg des Glaubens verlässt. Und dann spricht Jesus ab Vers 43 als zweites dieselbe Warnung in Bezug auf uns selbst aus. Er sagt, wir sollen nicht nur andere zur Sünde verführen, sondern wir sollen auch auf uns selbst achten, dass wir nicht zur Sünde verführt werden. Die Verbindung zwischen den beiden Versen liegt darin, dass wir eigentlich nur dadurch, dass wir das Böse an uns selbst mit Entschlossenheit bekämpfen, verhindern können, anderen zum Anstoß zu werden. Denn meine Sünde hat nicht nur Konsequenzen für mich selbst, sondern auch Auswirkungen auf andere. Denn meine Sünde kann auch andere zur Sünde verführen. Und deshalb, sagt Jesus, muss ich auch um der anderen willen dagegen ankämpfen. Aber nicht nur um der anderen willen, sondern auch um unser Willen. Jesus sagt hier, wie wir mit Sünde umgehen, offenbart, ob wir uns auf dem Weg in die Hölle befinden oder auf dem Weg zum ewigen Leben. Dreimal wiederholt Jesus hier eine Warnung und betont damit, wie ernst ihm dieses Anliegen ist. Und dreimal stellt er einen Vergleich auf, der durch die Worte "es ist besser" signalisiert wird. Er zeigt damit, das ewige Leben mit Gott Das ist der höchste Wert überhaupt. Und dieses zu erreichen ist kostbarer, als hier auf Erden ein unversehrtes physisches Leben zu haben. Er ruft uns auch auf zu einer Nachfolge mit Ewigkeitsperspektive. Wenn dieses Leben hier auf Erden alles ist, was es gibt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, die Kosten der Nachfolge auf sich zu nehmen und gegen Sünde anzukämpfen. Denn seinen Ruf, uns Hand und Fuß abzuhacken bzw. uns das Auge auszureißen, ist metaphorische Rede, dass wir bereit sein sollen, selbst das größtmögliche oder notwendige Opfer zu bringen, um Sünde zu vermeiden und so ewigen Schaden zu nehmen. Jesus meint hier nicht, dass wir tatsächlich unseren Körper verstümmeln sollen, sondern er redet hier in drastischen Bildern. Er spricht auch, wie an anderen Stellen, über die Kosten der Nachfolge. An anderer Stelle ruft er uns dazu auf, um seinetwillen bereit zu sein, unseren Besitz aufzugeben oder unsere Familie aufzugeben oder sogar unser eigenes Leben aufzugeben. Und er macht immer wieder deutlich, nichts darf zwischen uns und ihm als unserem Meister stehen und nichts darf über ihm stehen. Wir können nicht sagen, das ist mir wichtiger als Jesus. Wir können das nicht über einen anderen Menschen sagen, wir können das nicht über unser Geld sagen, wir können das nicht über unser eigenes Leben sagen und wir können das auch nicht über eine bestimmte Sünde sagen, an der wir festhalten wollen. Und hier ruft er uns dazu auf, uns radikal von allem sündhaften Verhalten loszusagen und zu trennen, weil es uns daran hindert, ihm zu folgen. Und er sagt, wenn uns unsere Hand zur Sünde verführt, und das ist so auch in dem Sinne so ein Bild, wie über den Körper gedacht wurde, in dem Sinne in der Zeit. Das kann zum Beispiel Diebstahl sein, weil wir mit der Hand das nehmen, was uns nicht gehört. Und Jesus sagt, dann müssten wir eher unsere Hand aufgeben, als weiter zu sündigen. Das wäre das größtmögliche Opfer, um Sünde um jeden Preis zu vermeiden. Jesus' Logik hier ist radikal. Er sagt, lieber sollen wir unser Leben lang auf unsere Hand verzichten, also unser Leben lang hier auf Erden, als weiter zu sündigen. Und es zeigt, wie gravierend Sünde in Jesu Augen ist. Und so einen großen Preis sollten wir bereit sein zu zahlen, um sie zu vermeiden. Und die Frage ist, kennen wir etwas von diesem Kampf gegen die Sünde, von dem Jesus sagt, dass er notwendig ist? Kämpfen wir dagegen an oder haben wir so eine Laissez-faire-Haltung gegenüber Sünde, wo wir vielleicht Frieden gemacht haben mit manchen sündigen Verhaltensmustern? Und weil wir vielleicht denken, ja, Gott wird mir ja alle meine Sünden vergeben, dann kann ich auch weiter sündigen. Aber Jesus sagt ja nein, ein Jünger Jesu, jemand, der in das Leben eingehen wird, erkennt man daran, dass er gegen Sünde ankämpft. Und dass er bereit ist, die Opfer in Kauf zu nehmen, um diesen Kampf zu kämpfen. Jesus sagt, es ist besser, verwundet und kampfesmüde in das Reich Gottes einzugehen, als in die Hölle zu kommen. Und wenn es in deinem Leben ein sündiges Verhaltensmuster gibt, dann möchte ich dir Mut machen, mit jemand anderem zunächst mal darüber zu sprechen. Mit jemandem, der dich nicht dafür verurteilen wird, der sich nicht deswegen von dir abwenden wird, der auch nicht vielleicht damit umgehen kann, weil er zu beschämt ist oder was auch immer, der dich aber genug liebt, um dir zu helfen, davon loszukommen. Denn Sünde verliert dann ihre Macht über uns, wenn wir sie als solche benennen und sie ans Licht bringen. Jesus präsentiert uns hier zwei mögliche Ausgänge unseres Lebens hier auf Erden. Er sagt, das Königreich Gottes ist der Ort des ewigen Lebens, aber die Hölle ist der Ort nie endenden Sterbens. Jesus beschreibt die Hölle als einen Ort des nie erlöschenden Feuers und wo der Wurm nicht stirbt, Vers 48. Das ist ein Zitat, Jens hat es vorhin vorgelesen, aus Jesaja, Kapitel 66, Vers 24, das ist der allerletzte Vers im Jesaja-Buch, eine ganz drastische Warnung. Und ein Ausleger schreibt zu dieser Aussage von Jesus, der Wurm zernagt den verwesenden Leib, das Feuer vernichtet ihn. Wenn der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht, so heißt uns das an einen Tod denken, auf den kein Leben folgt. An einen endgültigen und bleibenden Tod, durch den uns Gott und sein Reich vor Licht und Leben für immer verloren ging. Und Jesus ruft uns hier auf. Wählt das Leben. Wählt das Leben. Und wenn wir diese beiden Ausgänge unseres Lebens vor Augen haben, wenn wir das bedenken, dann erstrahlt uns Jesu Angebot und Jesu Einladung des ewigen Lebens in einem noch viel helleren Licht. Jesus ist ja gekommen, um am Kreuz diesen Tod, der hier beschrieben wird, als das Gericht Gottes auf sich zu nehmen. Nur weil Jesus der Sohn Gottes ist, konnte er mit dem unendlichen Wert seiner Person einen unendlichen Tod ausgleichen. Und darum ist Jesus der einzige Weg, wie wir diesem Tod entkommen können und das ewige Leben als ein Geschenk von ihm erhalten können, weil er diesen Tod schon auf sich genommen hat. An ihn zu glauben und ihm zu folgen, in dem Sinne, wie er es uns hier gesagt hat, mit einer radikalen Abkehr von der Sünde, ist der einzige Weg, wie wir in das ewige Leben eingehen können. Lasst uns also an Jesus festhalten und in seine Nachfolge mit Ewigkeitsperspektive treten. Unser Abschnitt findet dann seinen Abschluss in zwei Worten über das Salz. In Vers 49 spielt Jesus auf alttestamentliche Opfer an, die Gott dargebracht wurden und manchmal gesalzen wurden. Zum Beispiel in 3. Mose 2, Vers 13 finden wir, dass es die Opfer, die dargebracht wurden, gesalzen wurden. Wir als lebendige Opfer für Gott werden nicht mit Salz, sondern mit Feuer gesalzen, sagt Jesus hier. Das heißt, wir werden durch dieses Feuer zu einem Gott wohlgefälligen Opfer zubereitet. Das Feuer kann entweder sich wie im Petrusbrief auf Verfolgung und Leiden beziehen, wodurch unser Glaube geläutert oder gereinigt wird, oder auf diesen Kampf gegen die Sünde. Das ist wie ein Feuer, durch das wir gehen, wo wir jedes Mal wieder Nein sagen zur Sünde, sodass ein Leben in ständiger Umkehr wie ein Leben im Feuer ist, wo wir gereinigt werden, wo Sünde, sag ich mal, immer mehr weggebrannt wird oder ausgetilgt wird in unserem Leben. Und dann im letzten Vers knüpft Jesus an eine Idee aus der Bergpredigt an, wo er seine Nachfolger als das Salz der Erde bezeichnet. Und Salz wurde zu der damaligen Zeit nicht nur zum Würzen verwendet, sondern auch zum Bewahren von Speisen, wodurch sie vor dem Verfaulen geschützt wurden. Zur damaligen Zeit gab es sogar das Sprichwort, die Welt kann ohne Salz nicht überleben. Also so wichtig und so lebensnotwendig war Salz in der antiken Welt. Und Jesus sagt, mit Blick auf die Ewigkeit und dass dort Menschen Leben oder Tod erwartet, sind wir als seine Jünger unverzichtbar für diese Welt. Wir sind quasi das Salz in dieser Welt. Durch unser Lebenszeugnis sollen Menschen bewahrt werden zu einem ewigen Leben. Deshalb sagt Jesus, sollen wir die Kraft des Salzes in uns haben. Das heißt tatsächlich, in allem, wie er es uns zeigt, als seine Jünger leben, wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir Kompromisse machen, wenn wir uns auf Sünde einlassen, wenn wir das nicht mehr tun, unterscheiden wir uns nicht mehr von der Welt. Und Jesus sagt, dann sind wir wie Salz, das seinen Geschmack verloren hat, dann sind wir unbrauchbar geworden, dann können wir die Funktion, für die wir da sind, nicht mehr ausüben. Das, was uns von der Welt unterscheidet, ist unser Bekenntnis und unsere Treue gegenüber Jesus, als dem, der für uns gestorben ist und der uns zu einem neuen Leben vorausgegangen ist. Und wenn wir ihm nachfolgen, so wie es hier beschrieben wird, unseren Blick dahin gerichtet, wo er schon ist, in der Ewigkeit, dann werden wir durch unser Leben Menschen auf ihn hinweisen, auf den, an den wir glauben und dem wir nachfolgen. Deshalb wird dieser Abschnitt auch mit den Worten abgerundet, dass wir untereinander Frieden haben sollen. Auch das ist ein Erkennungszeichen der Jünger. An der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das ist unsere Daseinsbestimmung. Das ist, wofür wir da sind. Und damit macht Jesus einmal den Bogen ganz zurück zu Anfang von Vers 30 war das, glaube ich, wo es um diesen Rangstreit der Jünger ging, wo sie untereinander darüber gestritten haben, wer der Größte ist. Und das ist so entgegengesetzt zu dem, wie Jesus denkt, wie wir uns untereinander verhalten sollen, dass wir untereinander Frieden haben sollen und nicht, dass wir untereinander danach streben, der Größte und der Wichtigste zu sein. Und Jesus sagt mit hochtrabenden Worten oder mit einem falschen Streben nach Größe und Macht, mit Rivalität auch untereinander, weisen wir nicht mehr auf unseren Herrn hin. Und so werden Menschen Jesus nicht in uns sehen können. Aber wenn wir in Demut einander dienen und den Frieden dadurch erhalten, dann sind wir schon hier auf Erden ein kleines Abbild von dem, wer Jesus ist. Ein demütiger Diener, der sein Leben für uns hingegeben hat. Dann weisen wir auf ihn hin und das ist unsere Bestimmung. Jesus ist uns durch seinen Tod und seine Auferstehung schon in die Ewigkeit vorausgegangen. Jetzt ruft er uns auf, ihm mit dieser Perspektive Ewigkeit nachzufolgen. Mit dieser Ewigkeitsperspektive werden wir erstens in anderen, die demselben Herrn dienen, keine Konkurrenten, sondern Verbündete sehen. Wir werden zweitens niedrige Dienste nicht gering achten. Wir werden drittens uns Mühe geben, anderen nicht zum Anstoß zu werden. Und viertens werden wir kontinuierlich gegen Sünde in unserem eigenen Herzen ankämpfen. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten, dass Jesus uns das schenkt, dass wir ihm auf diese Weise wirklich nachfolgen können und ihm auf diesem Weg folgen können. Lasst uns beten. Ja, Herr, deine Worte fordern uns wirklich heraus heute Morgen, weil sie uns nochmal zeigen, dass wir für die Ewigkeit mit dir geschaffen wurden. Und das ist eine wunderbare Perspektive, dass wir eines Tages bei dir sein dürfen. Aber leider verlieren wir so oft diese Perspektive aus den Augen und wir leben nur im Hier und Jetzt und sind so, als hätten wir das vergessen, wohin wir eigentlich gehören, was unser eigentliches Zuhause ist. Wir bitten dich, dass du uns wieder neu das in unser Herz legst, dass du uns nur vorausgegangen bist. Du bist schon da, wo wir eines Tages sein wollen, beim Vater. Bitte hilf uns, mit dieser Perspektive zu leben und dass diese Perspektive auch wirklich unser Tun und Handeln, unser Entscheiden, unser Denken und Fühlen so verändert, dass wir ja bereit sind, andere Menschen, andere Christen, die zu dir gehören, aber in anderen Punkten sich von uns unterscheiden, dass wir sie nicht als unsere Gegner oder Konkurrenten, sondern als unsere Freunde, als unsere Verbündeten sehen in dir. Hilf uns, dass wir nicht uns davor scheuen, Dienste zu tun, die vielleicht niemand anderes sieht, weil wir wissen, dass du sie siehst und uns einen Lohn dafür geben wirst. Hilf uns, uns über die Konsequenzen unserer Taten uns bewusst zu machen, besonders wenn wir mit anderen im Umgang sind, dass wir sie nicht verführen in Sünde, sondern dass wir sie ermutigen auf dem Weg in der Nachfolge. Und vor allem hilf uns, dass wir gegen die Sünde in unserem eigenen Herzen weiter ankämpfen. So leicht kann es uns passieren, dass wir damit Frieden schließen und nicht mehr dagegen ankämpfen. Bitte gib uns Tag für Tag die Kraft dazu, das zu tun. Durch deinen Geist stärke du uns und auch durch die Gemeinschaft untereinander hilf du uns dabei. Amen.